Liebe Brüder und Schwestern, zunächst herzliche Grüße von den Geschwistern meiner Heimatgemeinde aus Limbach-Oberfrohna. Ich hoffe, ihr wisst, wo das ist. Es liegt in Deutschland. Und zwar in der Nähe von Chemnitz, wenn euch das ein Begriff ist. Eine größere Stadt, 70 Kilometer südlich von Leipzig. Vielleicht ist das jetzt ungefähr. Vielleicht sage ich doch ein paar Worte noch zu mir selbst. Da braucht mich dann nicht jeder einzeln zu fragen. Also, meinen Namen habt ihr schon gehört. Ich habe eine Frau und zwei Kinder und bin seit, ja, dieses Jahr wären es 22 Jahre im Reisedienst. Ich war zunächst nach meinem Studium, ich habe Physik studiert, 4 Jahre in Halle, bin dann berufen worden für die Arbeit in der Jugend in Ostdeutschland, habe also dort die Jugendkreise besucht und Evangelisationen gemacht und was halt alles zur Jugendarbeit gehört und viele Freizeiten und Jugendtage. Ja, und dann kamen verschiedene andere Dienste immer mehr dazu eigentlich, dass die Versammlungen dann auch gefragt haben nach Diensten. Und nun bin ich eben auch hier gelandet bei euch. Vielleicht genügt das. Unser Thema heute Abend heißt Iddos Enkel. Wir müssen uns ein bisschen vortasten in die Geschichte. Ich möchte euch also mitnehmen heute Abend auf eine lange Reise, ungefähr 4000 Kilometer südlich von hier und gleichzeitig 2500 Jahre zurück, reichlich 2500 Jahre zurück. Als im Jahr 539 vor Christus, als da die Meder und Perser die Stadt Babylon erobert hatten, hatten sie damals dem babylonischen Weltreich so ziemlich den Garaus gemacht. Das war das Letzte. Und dieses Reich gab es anschließend jedenfalls in dieser Form nicht mehr. Der Perserkönig Kores, der auch in der Bibel vorkommt, er war ein, wir würden heute sagen, ein aufgeklärter Herrscher, der die Politik der Unterdrückung, die seine Vorgänger da vollzogen hatten, rückgängig machte. Seine Vorgänger hatten es nämlich so gemacht. Wenn die irgendein Volk eroberten, zum Beispiel Israel, dann haben die diese Völker umgesiedelt. Das war eine riesige Deportationspolitik, dass die entwurzelt waren von ihrer Heimat, dass sie ihre heimatlichen Götter verloren hatten, so haben die damals gedacht, dadurch sehr unsicher wurden und nicht rebellisch. Alle möglichen Völker wurden damals umgesiedelt, also diese besiegten, kleineren Völker in dieser Gegend. Und Kores machte das nun gerade wieder rückgängig. Er ermutigte all diese Völker zurückzukehren in ihre Heimat und gewährte ihnen eine gewisse Selbstständigkeit, so auch dem Volk Israel. Es gibt in London, in dem, ja, ich weiß nicht in welchem Museum jetzt, in einem der Museen dort jedenfalls einen berühmten Zylinder, ungefähr so hoch, aus Stein, den Cyrus-Zylinder. Und auf diesem Zylinder ist folgende Inschrift zu finden. Unter anderem, ich zitiere, die Götter, die in ihnen, den Städten, lebten, brachte ich an ihre Orte zurück. Alle ihre Bewohner sammelte ich und ließ sie an ihre Wohnorte zurückkehren. Und aufgrund dieser Politik, die natürlich von ganz anderer Seite schon lange geplant war, nämlich von der Seite unseres Gottes, durfte nun auch das Volk Israel, oder ja, sollten wir genauer sagen, die Juden hauptsächlich, wieder zurück in ihr Land unter der Führung eines Nachkommens von David. Den genauen Wortlaut jenes Erlasses von Kores oder Cyrus, wie er auch genannt wird, finden wir im Alten Testament, und das wollen wir jetzt bitte mal aufschlagen, das Buch Esra. Im Buch Esra, Kapitel 1, die ersten Verse. Falls jemand Schwierigkeiten hat, das zu finden, das steht nach dem zweiten Buch Chronik. Ich lese mal, Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Munde Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das ist in Juda, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Wenn man das hier so liest, könnte man denken, der Kores war ein gottgläubiger Mann. Bloß von der Geschichte her weiß man, dass der an die anderen Götter eben genauso gut geglaubt hat und die anderen Völker eben auch nach Hause zurückgelassen hat. Wir sehen andersherum, wie Gott die Politik eines solchen Mannes benutzt, um genau seine Pläne auszuführen, die etwa 70 Jahre vorher durch Jeremia verkündigt worden sind, dass nämlich Israel bzw. Juda wieder zurückkehren sollte in sein heimatliches Land. Schon bald nach diesem Erlass machte sich eine Gruppe unter der Führung Zerubabels, einem der Fürsten Judas, auf diesen 1.500 Kilometer langen Heimweg. Heim nach Jerusalem, nach Judäa, Israel. Und wahrscheinlich zogen sie den gleichen Weg, den 1.500 Jahrtausende zuvor einer oder der berühmteste Vorfahr von ihnen auch gezogen war, nämlich der Abraham. Abraham ist den gleichen Weg ungefähr gegangen, den jetzt das Volk Israel nach der babylonischen Gefangenschaft wieder zog. Vielleicht haben manche in der großen Karawane der freigelassenen Juden daran gedacht. Es waren an die 50.000 Menschen, die sich hier auf den Weg gemacht hatten, genau 49.697. Ihr könnt nachzählen, im Buch Esra steht es. Sie hatten ungefähr 8.000 Tiere mit, schwer beladen, Esel, Pferde, Kamele, Maultiere, was man damals eben hatte. Und in einer der Gruppen jenes großen Heeres befand sich auch ein alter Mann namens Iddo mit seinem Enkel. Etwa 7 Jahre alt war der Enkel. Der Alte war Priester. Das ist man ja in Israel von Geburt an, Priester. Was aus seinem Sohn, der hieß Berechja, geworden ist, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob er überhaupt noch lebte oder ob er vielleicht irgendeines jener Gebrechen hatte, das ihn zum Priesterdienst untauglich machte. Jedenfalls, er taucht in der Geschichte hier überhaupt nicht mehr auf. Aber der Junge, der Sohn des Berechja, der würde Priester werden. Und er sollte noch einmal eine große Rolle in Israel spielen. Und der ist es auch, von dem ich heute sprechen will. Seinen genauen Namen sage ich im Moment noch nicht. Aber vielleicht und ganz gewiss hatte der Enkel die gleichen Hoffnungen wie all die anderen Kinder, die mit in dem Zug waren, die gleichen Hoffnungen wie viele Erwachsene auch. Jetzt wird alles endlich neu. Jetzt kommen wir zurück in die Heimat und das wird wunderschön sein, ein herrliches Leben in der Heimat, denn die Alten haben immer davon geschwärmt. Ihren Lebtag lang haben die erzählt, wie schön das in Jerusalem ist und der Tempel und diese ganzen Dinge. Ich meine, der Enkel kannte die Heimat ja nur aus den Erzählungen seines Großvaters und die anderen ja auch. Und der Großvater, der war als Kind verschleppt worden. Weg von Jerusalem nach Babylon. Aber nun ja, so wunderbar, wie das ein Kind sich ausmalt, ist das Leben in der Heimat dann doch nicht. Das ganze Land war besetzt. Jerusalem, ein Schutthaufen. Es musste sehr viel Schutt weggeräumt werden. Häuser mussten gebaut werden, Land urbar gemacht, Weinberge angelegt. Es gab eine Menge Arbeit. Und als man sich aber so einigermaßen, also notdürftig eingerichtet hatte, 2 Monate nach Rückkehr in Judäa, da gab es erst einmal ein großes Fest in der Stadt, in Jerusalem. Natürlich war Iddos Enkel dabei. Welches Kind hätte es da auch zu Hause ausgehalten? Wir lesen mal, im Buch Esra steht das geschrieben, Kapitel 3. Und als der 7. Monat herankam, dass die Söhne Israel in den Städten wohnten, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten, obwohl ein Teil von der Bevölkerung der Länder in Feindschaft mit ihnen lebte. Und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer. Und sie begingen das Laubhüttenfest, wie es vorgeschrieben ist, mit dem Brandopfer Tag für Tag in der Zahl, wie es vorgeschrieben ist, und wie jeder Tag es erfordert. Danach brachte man das regelmäßige Brandopfer und das für die Neumonde und für alle geheiligten Feste des Herrn und die Brandopfer von jedem, der dem Herrn eine freiwillige Gabe brachte. Am ersten Tag des 7. Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu opfern. Das Laubhüttenfest, das sie hier feiern, war eine Erinnerung an die Zeit der Wüstenwanderung, als Israel durch Mose aus Ägypten herausgeführt wurde. Mose, Aaron, die beiden damaligen Führer, und natürlich Gott, der sie geführt hatte. Und dann waren sie im Land Kanaan, wie es damals hieß. Und die dachten immer wieder an das Fest, an die Wanderung durch die Wüste, indem sie da Laubhütten machten, also richtige Hütten aus Zweigen zusammengestellt. Feiert man heute noch in Israel, man macht es dann bloß auf dem Balkon oder irgendwo im Haus, meistens nicht mehr draußen, aber damals natürlich. Und jetzt war es ja wieder so gewesen. Sie hatten 2 Führer. Einen, den Josua, das war der hohe Priester, ähnlich wie Aaron damals. Und jetzt hatte man den Zerubabel, das war ein Nachkomme Davids. Normalerweise, wenn die Israeliten selbstständig gewesen wären, als selbstständiges Volk, dann wäre das der König. Er war also Nachkomme des letzten jüdischen Königs, der Zerubabel. Und nun fing man an und sorgte dafür, dass die regelmäßigen Opfer wieder eingeführt werden. Man musste ja morgens und abends im Tempel opfern. Das war also nach unserer Rechnung im Oktober 537 vor Christus. Mitten in der Ruinenstadt Jerusalem, zwischen den Schutthügeln, auf dem Tempelplatz und überall, sah man doch wieder neben den vielen Brennnesseln und dem anderen Zeug auch ein paar Laubhütten und etwas, was wieder etwas erfreulicher aussah. Und dann der Altar. Der Altar wird wieder aufgebaut für das Brandopfer. Von hier oben, wenn man also da auf der Tempelplattform stand, konnte man die Stadt, besser gesagt diesen Schutthaufen, einigermaßen überblicken. Es sah schon armselig aus. Die Stadt war durch nichts geschützt und die Leute, die da drin wohnten, auch nicht. Durch nichts, als nur durch das Wort des Herrn. Das war ihr ganzer Schutz damals. Und ein ganz erbärmlicher Anfang. Die Mauern waren geschleift. Und naja, man hatte etwas mühselig ein paar Unterkünfte hergerichtet. Das war alles. Aber wer verachtet den Tag kleiner Dinge? So würde es der Enkel Iddos 18 Jahre später selber sagen. Aber es hätte schon hierher gepasst. der Tag kleiner Dinge, alles derartig wenig und armselig, wie soll man da anfangen? Und womit soll man zuerst anfangen bei so vieler Arbeit? Den Tag kleiner Dinge. Die meisten unserer Tage bestehen ja auch aus solchen kleinen Dingen. Kleine Dinge, die getan werden müssen. Wer das verachtet, wird es niemals zu irgendetwas bringen, auch nicht zu etwas Großem. Denn die großen Dinge bestehen letztlich auch aus kleinen. Mit kleinen fängt alles an. Und der Herr Jesus hat es auch gesagt, wer im Kleinsten nicht treu ist, wie soll das im Großen sein? Das gehört zusammen. Das Kleine und das Große und der Tag kleiner Dinge, den sollte man nicht verachten. Nun gut, man hat jedenfalls den Anfang gemacht, aber es ging damals in Israel nicht so richtig vorwärts. Irgendwo klemmte das immer und man brauchte ganze 2 Jahre, um endlich das zu machen, was man eigentlich sollte und auch wollte, nämlich den Tempel wieder aufzubauen. 2 Jahre nach der Rückkehr war es endlich soweit. Natürlich, Bauvorbereitungen kosten Zeit, wie jeder das weiß, der heute baut, dass man alle möglichen Genehmigungen braucht. Na gut, die Genehmigungen damals waren da. Die hatten bloß das nötige Baumaterial, das war ein bisschen schwieriger heranzuschaffen. Und wer mal in der DDR gelebt hat, der weiß, wie das ist. Da hat man auch ungefähr so 2 Jahre gesammelt. Baumaterial, das Geld hat bei uns niemals eine Rolle gespielt, das war immer genügend da. Aber das Material nicht. Und wenn es dann da war, dann konnte man anfangen. Und wenn man noch ein paar Beziehungen nach dem Westen hatte und so ein paar gewisse Teile, dann ging das ja relativ schnell und leicht. Okay, also, damals war es also auch so, wie ihr seht. Und dann geht es weiter, Vers 7, Esra 3. Und man gab Geld den Steinhauern und den Zimmerleuten und Speise und Trank und Öl den Sidoniern und den Türern, damit sie Zedernholz vom Libanon ans Meer nach Jaffo brächten, gemäß der Vollmacht des Kyros, des Königs von Persien, die er ihnen erteilt hatte. Nun ja, viele Juden haben sich zunächst um die eigenen Häuser gekümmert. Ist ja klar, man musste ja auch was zum Wohnen haben. Und irgendwie war aber die Enttäuschung so groß, dass sie den Elan, der bei der Heimkehr noch da war, völlig aufgefressen hatte. Aber endlich, gut, endlich war es dann soweit, 2 Jahre nach der Heimkehr und nach dem Beginn der regelmäßigen Opfer, im Mai des Jahres 536 wurde der Grundstein gelegt. Und das war wieder ein Fest. Das ist klar. Natürlich war der jetzt 9-jährige Enkel Iddos dabei und voller Jubel und Ausgelassenheit. Und viele im Volk haben gedacht, ja, vielleicht wird es jetzt endlich alles anders. Jetzt endlich, wo wir den Tempel bauen. Vielleicht wendet sich da der Herr uns in Güte wieder zu, dass alles wieder so werden kann wie früher und dass wir ein gutes Auskommen haben, dass es uns besser geht. Sehr viele im Volk mochten so gedacht haben, und ihr Jubelgeschrei war meilenweit zu hören, wie man hier weiter nachlesen kann bei Esra. Aber der Großvater machte nicht so richtig mit, der Iddo. Und als er das dann sich so ansah, die Grundsteinlegung, da traten ihm Tränen in die Augen. Er konnte auch ein Schluchzen nicht unterdrücken, im Geist fühlte er sich in seine Kindheit zurück und sah den Tempel in der ursprünglichen Pracht, die Salomo damals, ja, wie ihn Salomo errichtet hatte, sah ihn vor sich. Und jetzt, eine Grundsteinlegung ist noch kein Hausbau. Da fängt es erstmal an. Und alles so ärmlich. Und überlegte sich, wie sollen die paar Leutchen das hier zustande bringen. Salomo hatte damals Tausende und Abertausende Bauleute, die bloß mit dem Steine zuhauen beschäftigt waren. Und außerdem damals war die Stadt durch eine starke Mauer geschützt. Und jetzt? Die Qual, die Iddo empfand, macht sich schließlich in einem lauten Weinen Luft. Und vielen alten Priestern und Leviten ging es ganz ähnlich. Ihre Väter hatten noch in dem früheren Tempel Dienst getan. Sie selber hatten es niemals erlebt. Und jetzt, o Herr, wohin sind wir gekommen? Iddos Enkel hat die Botschaft verstanden. Später hat er ganz gewiss gemerkt, damals bestimmt nicht. Was soll das? Warum weinen die? Warum freuen die sich nicht mit? Aber auch wenn die Alten nach hinten blicken, die Jungen schauen nach vorn und der Bau beginnt. Wir lesen mal noch Vers 13, Esra 3. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, sodass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Die haben also einen ungeheuren Lärm gemacht und haben sich gefreut, und alle müssen denken, jetzt geht's doch los. Wenn Leute sich so freuen, wenn die so einen Krach machen, da muss doch der Heilige Geist da sein, oder? Aber eine Grundsteinlegung ist noch kein Tempelbau. Kapitel 4, Vers 1, als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dabei waren, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, da traten sie zu Zerubabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr und ihm opfern wir seit den Tagen Assarhaddons, des Königs von Assur, der uns hierher raufgeführt hat. Die Leute, die das waren, hier, die Leute vom Land, das waren die, die wir im Neuen Testament als Samariter kennen. Das war also ein Mischvolk von einem kleinen Rest der Israeliten, die damals von den Assyrern weggeführt worden sind, die anderen, ja, und die haben andere Leute angesiedelt, also Assyrer und verschiedene andere Völkerschaften, dort in diesem Gebiet. Und die haben sich miteinander vermischt. Das waren also keine reinen, jetzt mal im Sinne eines Stammes oder so, keine reinen Israeliten mehr. Und deswegen wird ihnen auch die Mitarbeit am Bau verwehrt. Das sind also die, die wir später im Neuen Testament als die Samariter kennen. Und deswegen die Antwort, da sagten Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels zu ihnen, ihr habt nichts mit uns zu tun bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein, wir werden dem Herrn, dem Gott Israels bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, befohlen hat. Da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Juda schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen, und zwar alle Tage des Kyros, des Königs von Persien, und bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Das ist eine Schwierigkeit. Der Bau geht nicht weiter. Dazu kam die Lässigkeit des Volkes selbst. Nicht genug Viehfutter war da. Die Arbeiter, von denen hier oben im Kapitel 3, Vers 7 stand, die wurden nicht richtig bezahlt. Die hatten zu wenig Geld. Und da war kein Öl da und sowas alles. Jedenfalls, die liefen weg. Und die Leute hatten Angst. Jerusalem war ja nicht geschützt. Sabotage, Verleumdung, Anzeigen beim persischen König taten ein Übriges. Und so schnell kann eine mit Freude begonnene Sache wieder hingeworfen werden, obwohl es doch die Sache des Herrn ist. Die Mutlosigkeit machte sich so schrecklich breit, dass sie jede Aktivität am Bau des Tempels erstickte. Es geht zunächst nicht weiter. Bevor wir das noch auf uns anwenden, noch ein paar Bemerkungen hier zum Esra. Wenn ihr weiterlest, etwa im Vers 6 und dann auch im Vers 7, das handelt sich hier jeweils um völlig andere Dinge. Das geht also nicht um den Bau des Tempels, sondern ihr müsst dann immer ganz sorgfältig lesen, welcher König da gerade erwähnt wird. Zum Beispiel Vers 6 unter der Regierung des Ahasveros. Das war also ein anderer König als Kores. Der Ahasveros, kann man ausrechnen, lebte ungefähr so 50 Jahre später.
Und dann nochmal 20, 30 Jahre später, Vers 7, in den Tagen Artasastas. Das hängt damit zusammen, dass Esra ein ganz anderes Gliederungsprinzip hat als wir, also nicht das Chronologische, sondern er hat hier praktisch mal alle Widerstände, die gegen Tempelbau und gegen Bau der Mauer und gegen andere Bauten in Jerusalem waren, die hat er hier ganz kurzerhand zusammengefasst. Er hat uns aber genau die Namen der Könige genannt, unter denen das passiert ist, damit wir das auseinanderhalten können. Bloß beim Lesen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Ich komme vielleicht nachher nochmal drauf zurück. So, Entmutigung. Sowas passiert. Sowas passiert auch manchmal beim Gemeindehausbau. Oder wenn man irgendwas tun muss für den Herrn, Entmutigung, das kann so schlimm sein und die Arbeit nachhaltig hindern. Und was dann? Und was dann, wenn die Arbeit mal völlig zum Erliegen gekommen ist? Das bezieht sich ja nicht bloß auf irgendwelche äußere Arbeit, dass man ein Haus baut. Das kann sich sehr wohl auch beziehen, meinethalben, auf Jugendarbeit oder auf Kinderarbeit oder auf irgendeinen anderen Bereich, der mal funktioniert hat in der Gemeinde. Und auf einmal geht es dann nicht mehr richtig weiter. Es liegt am Boden, wir selbst liegen am Boden. Oder wenden wir es persönlich an, hast du es noch nie erlebt, dass es bei dir auch bergab gehen kann im Glauben? Da hat man vergessen, stille Zeit zu halten und betet irgendwann unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit noch. Und am nächsten Tag passiert das wieder und dann wieder und dann wieder. Und man merkt eigentlich, man kommt immer weiter weg vom Herrn. Man hat keine Freude mehr am Wort Gottes. Man muss sich förmlich dazu zwingen. Ja, und dann kann man gut fromme Sprüche hören. Ja, der Herr wird es dir schon schenken. Versteht ihr, die frommen Sprüche nützen in so einem Moment überhaupt nichts. Natürlich kann nur Gott hier heraushelfen, das ist wahr. Aber Gott tut es durch Menschen. Gott hat es damals durch Menschen und tut es heute. Nicht dein Jammern wird helfen, sondern deine Bereitschaft. Und ich komme nun wahrlich viel in Gemeinden herum. Wenn man irgendwo bei Geschwistern wohnt, Thema ist oft natürlich auch die Gemeinde. Und manchmal hört man da auch manche Klagelieder. Also ich habe heute noch keins gehört über euch. Ihr braucht keine Angst zu haben, ja? Aber es passiert jedenfalls manchmal, oder kommen junge Leute zu mir und beschweren sich über ihre alten Brüder. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass sowas gibt, ja? Und das dürfen wir nicht und die Brüder lassen das nicht zu und wer weiß was alles. Es geht nicht so richtig vorwärts und da ist also Trägheit da in der Gemeinde. Ja, das stimmt. Aber dein Jammern wird nicht helfen. Sondern höchstens deine Bereitschaft. Bist du denn bereit, dich vom Herrn gebrauchen zu lassen? Und regelmäßig gebe ich das auch so zurück. Egal, ob der, der mir das erzählt, jung ist oder alt ist. Und was da manchmal so für Missstände geschildert werden, es geht gar nicht anders. Ich kann nur sagen, bitteschön, und was ist deine Aufgabe? Was machst du? Wo lässt du dich vom Herrn gebrauchen? Du jammerst rum, dass die anderen sich nicht gebrauchen lassen. Und du? Bist du denn besser? Und vielleicht könnte der Herr mit dir doch anfangen. Wäre das nicht eine Möglichkeit? Versteht ihr? Vielleicht siehst du eine Not. Dann könnte es aber auch sein, dass der Herr dich dazu gebrauchen will, dass diese Not abgestellt wird. Denn mindestens, das hast du doch wohl gelernt, kannst du beten für diese Sache. Und wenn man mal für eine Sache richtig betet, da fällt es einem auch schwer, schlecht drüber zu reden. Irgendwie hängt das miteinander zusammen. Nun, damals in Israel waren 16 tatenlose Jahre vergangen. Es ist politisch einiges passiert in der Zwischenzeit. Ein anderer König regierte, Zerubabel lebte aber noch, auch Josua, der hohe Priester. Iddos Enkel war inzwischen zu einem kräftigen jungen Mann herangewachsen. Wie gesagt, 16 Jahre später, also Ende 20 ungefähr, war er jetzt. Vielleicht auch Anfang 30, so ganz genau kann man die Jahre natürlich nicht angeben. Da passiert was. Plötzlich, an einem Tag, wenn wir es umrechnen wollen, das Datum, am 29. August des Jahres 520, tritt auf einmal ein Mann auf den immer noch mit Ruinen übersäten Tempelplatz und wendet sich an das zum Gottesdienst versammelte Volk. Das war ein Mann namens Haggai. Haggai, der im Namen Gottes zu reden begann. Und wir sollten jetzt mal ein bisschen hineinschauen in das Reden des Haggai. Wer Schwierigkeiten hat, den zu finden, das ist der drittletzte im Alten Testament. Ich lese bloß mal ein paar Verse daraus vor. Im zweiten Jahr des Darius, des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Kleidet euch, aber es wird keinem von euch warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege, steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Deshalb das, spricht der Herr der Heerscharen, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Der Prophet nimmt keinen Blatt vor den Mund. Er sagt sehr deutlich, ihr wundert euch, dass es euch so schlecht geht. Daran liegt es, weil er euch nur um euch selber dreht. Daran liegt es. Wir haben es bei uns auch im Osten manchmal erlebt, dass eine Gemeinde dann, wenn sie bauen wollte, ihr Geld weggegeben hat, anderen Gemeinden, die in Not waren. Das ist das Prinzip Gottes. Wer gibt, der hat. Das weltliche Prinzip lautet, spart und ihr werdet reich werden. Oder betrügt von mir aus, oder irgend sowas, ja? Das göttliche Prinzip lautet, gebt und es wird euch gegeben werden. Die hier, die Juden damals, die haben nach dem anderen Motto gelebt. Spart und ihr werdet haben. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Kümmert euch um eure Arbeit, um euer Haus. Dann habt ihr es schön. Der Erfolg? Er stellt es sich eben nicht ein. Für einen Gläubigen müsste das doch einleuchten, dass es idiotisch ist, wenn man so eine Haltung hat. Hauptsache ich. Hauptsache meine Sache ist in Ordnung. Nein, für einen Gläubigen gibt es nur einen ganz anderen Wahlspruch. Der lautet, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Der Herr wird das segnen, ohne jeden Zweifel. Nun, die Situation war zunächst sehr trostlos. Auch an dem Tag, als Haggai sprach, war sie immer noch so trostlos. Aber jetzt passierte was. Die Leute waren getroffen. Sie merkten auf einmal, hier redet nicht der alte Mann da vorne, der Haggai. Durch diesen Mann redet Gott zu uns. Die waren so in ihrem Herzen getroffen, dass sie innerhalb kürzester Zeit, man kann sich das ausrechnen, ich kann euch das wiederum wegen der Zeit jetzt nicht alles vorführen in den Einzelheiten. Es ist jedenfalls ganz kurze Zeit später, also einen reichlichen Monat später, da fangen die an mit Bauen. Damals hat es 2 Jahre gedauert, als sie zurückkamen. Jetzt dauert es einen Monat und dieser Monat war nebenbei gesagt der Erntemonat. Da, wo Bauern am allermeisten zu tun haben. Gottes Wort kann Menschen völlig umkrempeln. Ich glaube schon, dass Iddos Enkel genauso
beeindruckt war von dieser Botschaft des Haggai. Aber vielleicht hat er vorher auch gedacht, na ja, was kann denn ein Einzelner ausrichten gegen so viele, das ganze Volk? Was kann denn ein Einzelner ausrichten? Und hier sieht er, wie das Wort eines einzelnen Mannes mit Vollmacht gesprochen, von Gott bestätigt, ein gesamtes Volk umkrempeln kann. Ein gesamtes Volk.
24 Tage danach also beginnen die Bauarbeiten. Und einen reichlichen Monat später kann der Herr auch ihn gebrauchen. Ihn, den Enkel Iddos. Ich hoffe, ihr habt den Namen inzwischen herausbekommen. Wie hieß er?
Ist ja klar, ne? Wenn das nur als Thema dasteht, kann es ja kaum ein anderes sein.
Sacharja bedeutet, der Herr hat sich erinnert. Das bedeutet der Name und irgendwie ist das ja auch so. Sie erleben es, der Herr hat sich erinnert an sein Volk, er bringt es zurück.
Und jetzt geht es wieder vorwärts.
Ich weiß nicht, ob Sacharja so gedacht hat, was kann ein Einzelner ausrichten.
Aber wir denken bestimmt manchmal ähnlich.
Was kann ich denn schon machen hier? Ich bin ja bloß eine Schwester. Was kann ich denn machen, wenn ich hier die Schwierigkeiten sehe? Oder sonst etwas? Was kann ich denn machen?
Oder die Umstände sind so schlecht, der Boden ist so hart.
Kaum ein Evangelist, der das noch nicht gehört hat.
Aber es gibt Gläubige, die es dennoch wagen.
Gott kann große Dinge tun durch einen, der ihn vertraut. Ich weiß nicht mehr genau jetzt, ob es John Wesley war oder einer von diesen großen Evangelisten, dem es von einem Prediger so ähnlich gesagt worden ist. Man müsse doch einmal sehen, was Gott durch einen Menschen tun kann, der sich ihm rückhaltlos ausliefert. Durch einen einzigen Menschen. Und durch diesen Mann ist ein ganzes Land, ja sogar Staaten, umgekrempelt worden. Auch in unserer, also naja gut, es liegt ein paar Jahre zurück, aber in relativ junger Zeit noch. Gott kann sehr große Dinge tun durch einen, der ihm vertraut. Und es gibt für niemand von uns irgendeine Ausrede. Sondern wenn ich Schwierigkeiten sehe oder wenn du welche siehst, dann wird es höchste Zeit, dass du anfängst zu beten, aber gründlich, bitteschön. Und nicht mal im halben Satz das bloß erwähnen. Der Herr kann gewaltige Dinge tun durch einen Menschen, der ihm vertraut. Das hat Sacharja gesehen an dem alten Haggai. Und jetzt konnte er auch einsteigen. Und Gott hat ihn gebraucht.
Wenn wir noch mal kurz zurückschauen zu Esra, das ist einfach nötig, um des Zusammenhangs willen. In Esra 5 steht das so.
Die sind nämlich jetzt beide dabei. Esra 5, Vers 1. Und der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Joshua, der Sohn Jotadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten, die sie unterstützten. Das ist also eine äußerst wichtige Sache, dass, und das weiß auch jeder, bei der normalen Arbeit selbst ist das so, wenn man entmutigt ist, gelingt keine Arbeit. Und deswegen war auch bei dem Tempelbau damals die Botschaft dieser Propheten ungeheuer wichtig, dass sie den Israeliten Mut gemacht haben, in die Zukunft zu schauen. Beide haben das miteinander getan. Der junge Sacharja gab also weiter, was er von seinem Herrn empfangen hatte. Und in kürzester Zeit war er eine gewaltige Autorität in Israel. In einer Folge von 8 Nachtgesichten offenbarte der Herr ihm Anfang Februar 519 Dinge, die für den Tempelbau und für Israel von großer Wichtigkeit waren, für Israels Zukunft. Und am Ende der Nacht bekam der Prophet einen Auftrag, einen ganz merkwürdigen Auftrag, der seine Autorität als Bote Gottes ganz schnell sichtbar gemacht hat.
Das könnt ihr nachlesen beim Propheten Sacharja. Heute Abend ist die Zeit zu knapp dazu. Das war nämlich so, er sollte in das Haus eines gewissen Josia gehen. Dort würde er eine Gesandtschaft treffen, die gerade aus Babylon gekommen ist und Schätze mit sich führte, Schätze, die für den Tempelbau bestimmt waren. Von den drei dort anwesenden Gesandten sollte er sich, man stelle sich vor, der junge Mann, so 30 Jahre alt, sollte sich Gold geben lassen, Edelsteine und so etwas, und Silber, und sollte daraus eine Krone anfertigen lassen, so eine Krone, die aus mehreren Reifen besteht, also eine ziemlich kostspielige und schöne Sache, die er da machen sollte. Und er macht das. Stell dir vor, ja, da geht er irgendwo hin und sagt, also hier, ich will das Geld haben. Da stellt sich irgendwie heraus, dass der Mann offensichtlich die Autorität Gottes hatte, dass die Gesandten reagiert haben, dass sie ihm das gegeben haben. Und dann passiert noch was anderes. Man wird er heute nennen, das ist ein Eklat. Ein in der Öffentlichkeit höchst erstaunlicher Vorgang. Ein paar Tage später, also jedenfalls nachdem die Krone fertig war, da ist das Volk wieder versammelt und der Tempelplatz ist ja relativ groß. Da hatten sie also Platz, da sich zu versammeln, und auch die beiden Führer des Volkes waren da. Und da, die hatten schon gemerkt, dass Sacharja Prophet ist. Und er tritt jetzt vor die versammelte Menge und hält die Krone in der Hand und geht auf einen der dastehenden Männer zu und setzte sie ihm auf den Kopf. Und das Volk, die müssen erstarrt sein vor Schreck oder dachten, was macht denn der? Der macht das doch völlig verkehrt. Der Verkehrte kriegt die Krone auf. Selbstverständlich muss die Krone dem Königsspross aufgesetzt werden, dem Prinzen sozusagen, dem Zerubabel, aber der kriegt sie nicht. Die Krone wird dem hohen Priester aufgesetzt. Ein einzigartiger Vorgang. Und der Prophet soll dem erstaunten Volk anschließend Folgendes sagen. Wir können es ja doch mal noch schnell aufschlagen. Ein paar Verse aus Sacharja 6. Vers 12, so spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Es wird deutlich, der Prophet verkündigt hier öffentlich eine Sache, die in die Zukunft hineinreicht. Wenn der hohe Priester die Königskrone aufhat, dann sollte das sozusagen das erschrockene Volk darauf aufmerksam machen, passt auf, es wird einer kommen. Der wird nämlich König und hoher Priester gleichzeitig sein. Und selbstverständlich ist uns klar, wer das ist. Das kann nur unser Herr Jesus Christus sein. Er wird sich in einen Tempel setzen, der nicht mit Händen gemacht ist. Ja, und der Rat des Friedens wird von ihm ausgehen. Hier geht so manches ineinander über, was natürlich für uns schon erfüllt ist und für Israel auch als Volk sich noch erfüllen wird. Sacharja wird durch seinen Prophetendienst jedenfalls zu einem der wichtigsten Männer im damaligen Jerusalem. Aber nirgendwo lesen wir, dass er sich etwas darauf eingebildet hätte. Es kam durch sein klares Wort Gottes, oder er kann das Volk Israel dann entscheidend beeinflussen in einer Frage, die das Fasten betraf. Wenn der Herr Gnade gibt, werden wir an irgendeinem Abend noch darüber sprechen. Sacharja hat manche Botschaft Gottes empfangen und weitergegeben. Er ist wohl der am meisten messianisch ausgerichtete Prophet der Bibel, des Alten Testamentes sowieso. Und der Tempel wird vollendet, das lesen wir nochmal im Buch Esra, Esra 6, Vers 14. Da steht, so bauten die Ältesten der Juden Und sie kamen gut voran, gemäß der Weissagung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Iddos. Und sie bauten und vollendeten nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und Darius und Artasastas des Königs von Persien. Und dieses Haus wurde fertig bis zum dritten Tag des Monats Adar. Das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs Darius. Nun eine kleine Nebenbemerkung. Hier in der revidierten Elberfelder Bibel steht hier in Klammern ein Wort, das Gebäude. Dieses Wort solltet ihr besser streichen. Das ist also nicht richtig hier drin. Das hängt nämlich damit zusammen, wieder, dass Esra die Namen von etlichen Königen ganz nebeneinander nennt, die ganz verschiedenen Zeiten regiert haben. Und er meint, es wurden vollendet. Alle Bauten, die die Juden angefangen haben, die wurden auch vollendet. Er hat einmal vorneweg alle Schwierigkeiten aufgezählt. Jetzt zählt er die Vollendung auf. Und da muss man immer ganz genau aufpassen, welcher König lebte jetzt gerade. Das war damals also der Darius, als Haggai weissagte und Zacharia. Und die das auch vollenden, also erleben durften, wie der Tempel fertig wurde. Das steht dann eben wieder in der Regierung des Königs Darius. Später wird dann ein Artasaster erwähnt. Das war der König, der dann 80 Jahre später lebte, als Nehemia die Mauer baute. Das mal bloß nebenbei ein bisschen Bibelkunde, Bibelschule, das braucht man auch manchmal. Der Tempel wurde also fertig am 12. März des Jahres 515. Dass Zacharia bei der Einweihung des Tempels dabei war, war also das Letzte, was wir von ihm erfahren. Über sein Ende berichtet die Schrift nichts. Es ist auch für uns nicht wichtig. Wichtig ist aber Folgendes, dass da ein junger Mann da war und vor ihm ein Alter, die sich Gott zur Verfügung stellten. In einer Zeit tiefer Niedergeschlagenheit des Volkes Gottes und Gleichgültigkeit, die da ihre Stimme erhoben haben und nicht wie die anderen über die schlechten Zeiten gejammert haben, sondern die aufriefen zum Dienst für den Herrn und zur Erwartung seiner Ankunft. Das haben die gemacht in der Zeit. Und ich will so schließen heute Abend. Möchtest du ein Zacharia sein oder ein Haggai? Je nach Alterslage kann man sich's ja raussuchen. Oder willst du lieber zu denen gehören, die halt meckern? Meckern über die Zustände in der Welt und in der Gemeinde und im Persönlichen, im Besonderen. Was möchtest du tun? Möchtest du einer sein, den Gott gebrauchen kann? Und bitte warte nicht auf irgendjemand anders. Es könnte ja sein, dass der Herr dich gebraucht. Das muss nicht hier vorne auf der Kanzel sein. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es braucht Leute, die sich nicht bloß um ihren eigenen Kram kümmern, sondern um das Werk des Herrn sich mühen, denen das ein ernstliches Anliegen ist. Jeder kann Entscheidendes tun, wenn er sich Gott zur Verfügung stellt. Gott kann wunderbare Dinge tun durch einen einzigen Mann. Und möge er das schenken, auch bei euch, bei uns, wo wir sind, dass der Herr uns gebrauchen kann. Wenn der Herr Gnade gibt, werden wir noch ein bisschen mehr erfahren im Lauf dieser Tage vom Zacharia, ein paar Einzelheiten seiner Botschaft. Und es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn ihr euch mal hinsetzt und den gesamten Propheten durchlest. Also, ich würde sagen, statt eine Stunde Fernsehen, das ist zu schaffen. Wenn er stattdessen mal lest, ich weiß nicht genau, je nach Lesegeschwindigkeit, vielleicht braucht auch jemand anderthalb Stunden, aber es ist zu schaffen, es wäre gut. Es wird nämlich ansonsten, gerade wenn ich einen gewissen Überblick über das Buch geben möchte, ein bisschen schwierig, da zu folgen. Und man sollte es ruhig mal gelesen haben. Und wer es früher schon mal gelesen hat, so 10 Jahre her, der sollte es auch nochmal nachholen, weil das vergisst man ja, was da drin steht. Und so einigermaßen sollten wir im Laufe dieser Tage vertraut werden mit diesem Propheten, durch den uns, auch uns noch, Gott einiges schon zu sagen hat.